So, morgen! Es geht los! Also, wir waren letztes Mal stehen geblieben auf dieser Folie und ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Anfang, weil mir gerade draußen auf dem Flur jemand eine Frage gestellt hatte, ob es eigentlich auch im Linux-Kernel eine globale Liste gibt, und das einfach nochmal dazu zur Erinnerung, das war schon letztes Mal auf der Folie. Ja, also wir haben diese doppelt verkettete ringförmige Liste, da sind alle Prozesse drin. Ja, und die Frage, wie das jetzt organisiert ist mit separaten Listen irgendwie für die unterschiedlichen Zustände, ja, für blockiert, bereit und so weiter, das ist darüber nicht zu erkennen, da gibt es dann nochmal andere Datenstrukturen. Okay, also das hatten wir uns angeguckt, diese verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse, ja, also dass man irgendwie sehen kann, ein Prozess hat eine bestimmte Anzahl von Kindprozessen und die kann man als Geschwister, als Siblings bezeichnen. Das ist aus der alten Kernel-Version die Art und Weise. Ja, das kann man sich einfach merken, das war mit einem Zeiger auf das jüngste Kind und von dort aus dann kann man sich weiterarbeiten zum ältesten Kind. So haben wir das früher gemacht. Und in der aktuellen Kernel-Version sieht es halt so aus, dass man nur noch irgendwie in die Liste der Kinder reinzeigt und dann kann man sich in einer Richtung nur durch so einen Kreis praktisch bewegen, wo die ganzen Kindprozesse drin sind, und dann muss man halt schauen, wenn man wieder an dem ersten Kind, was man schon angeguckt hat, angekommen ist, dann ist man durch, dann hat man alle Kindprozesse gesehen. Ja, und ich glaube, da haben wir letztes Mal aufgehört. Dann machen wir jetzt weiter. Es gibt jetzt noch etwas, was auch wieder so eine typische Unix-Geschichte ist und bei Linux eben auch zu sehen ist. Man kann nämlich Prozesse nochmal gruppieren, indem man sie in sogenannte Prozessgruppen oder auch Sessions sortiert. Und ganz grob gesagt, eine Session entsteht jedes Mal, wenn Sie sich am Rechner anmelden, im Textmodus zum Beispiel. Also wenn Sie so einen Login-Prompt haben und da Benutzernamen und Passwort eingeben, dann wird ja eine Shell gestartet, eine spezielle Login-Shell, und die startet praktisch eine neue Session. Ja, Session im Sinne von so, wie man, wenn man mit irgendwelcher Software arbeitet, auch von einer Session spricht. Und alles, was Sie aus dieser Shell heraus machen, das gehört in diese Session rein. Und darüber hinaus gibt es dann noch die Möglichkeit, die Session nochmal etwas weiter zu untergliedern in sogenannte Prozessgruppen oder einfach Gruppen. Das ist also etwas feiner. Ja? Das heißt, Sie können in der Session zum Beispiel drei Gruppen haben, aber nicht in einer Gruppe drei Sessions. Ja? Es geht nur in die eine Richtung, diese Aufteilung. Und wenn man rausfinden will, ich sage Ihnen auch gleich, was man damit anfangen kann, man kann nämlich zum Beispiel allen Prozessen, die in derselben Session sind, ein Signal schicken. Ja, zum Beispiel denen allen sagen, hör auf, also ein Kill-Signal schicken. Und dasselbe kann man auch mit Gruppen machen. Und wenn man jetzt in diese Datenstruktur von Linux reinguckt, da war ja dieses zentrale Ding, war dieses Task-Struct, ja, wo ich gesagt habe, das Task-Struct ist praktisch der Prozess-Kontrollblock unter Linux, da stehen die ganzen Eigenschaften drin. Und wenn man darin sucht und versucht zu finden, wo steht jetzt sowas wie eine Session-Nummer oder eine Prozessgruppennummer drin, dann findet man das erstmal nicht. Es gibt aber einen Eintrag, der sich Signal nennt, der enthält eigentlich Informationen über Signale, die an einen Prozess geschickt wurden. Und das ist selber wieder ein Struct oder Struct, wie sprechen Sie das aus? Struct wahrscheinlich, ne? Ja. Und wenn man da dann reinguckt in diesem Struct, da gibt es dann eben eine Prozess-ID, also vom Typ her Prozess-ID, Process-Group-ID und eine für die Session. Ja, und das heißt also, jeder Prozess gehört irgendwie in eine Prozessgruppe rein und da gehört auch in eine Session rein. Und wie das Ganze entsteht, das schauen wir uns an. Hier noch der Hinweis, wenn Sie PS mit der Option J aufrufen, dann kriegen Sie diese Gruppen- und Session-IDs angezeigt. Na, in der normalen PS-Ausgabe ist das nicht drin, weil man es in der Regel nicht braucht. Aber mit der Option J kriegen Sie das halt noch zusätzlich angezeigt. Und was man jetzt machen kann ist, dass man hingeht und eben Signale an alle Mitglieder einer solchen Prozessgruppe schickt. Eine Prozessgruppe entsteht zum Beispiel immer dann, wenn Sie so eine längere Pipe erzeugen. Kennen Sie diese Pipeline-Konzepte unter Unix in der Shell, dass Sie so mehrere Kommandos haben und dann jagen Sie immer die Ausgabe des vorne stehenden Kommandos, jagen Sie als Eingabe in das nächste Kommando rein. Ja, das ist, wenn Sie so Sachen wie sort oder grep oder SED verwenden, dann passiert das in der Form. Ja? Und wenn Sie in der Shell praktisch ein Kommando absetzen, was aus so einer Pipe besteht und dann 3-4 Kommandos praktisch verbindet über so eine Pipeline, dann sind die immer in einer gemeinsamen Gruppe. Ja, das hat einfach den Sinn, dass man irgendwie erkennen kann, was gehört zusammen. Und die sind natürlich zusammen mit allem anderen Zeug, was sie aus einer Shell heraus gestartet haben, in derselben Session. Aber die Gruppe besteht dann nur aus den 3-4 Befehlen, die sie über so eine Pipeline verknüpft haben. Und ja, mit dieser Kill-PG-Funktion, PG wie Process Group, können Sie halt ein Signal an alle Mitglieder von so einer Prozessgruppe schicken. Und Sie können auch diese Wait-Pit-Funktion verwenden, um auf ein beliebiges Kind zu warten. Das heißt, Sie kriegen etwas feinere Granulierung. Wir hatten ja gesehen, beim Prozesserzeugen mit Fork, na, gibt es diese Möglichkeit mit Wait auf das Kind wieder zu warten, dass das fertig wird. Ne, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Und da hatte ich Ihnen schon gesagt, naja, Wait wartet halt auf irgendein Kind. Also wenn Sie drei Kindprozesse erzeugen und dann Wait aufrufen, der erste Kindprozess, der fertig wird, der passt dann praktisch zu diesem Wait. Ja, und Sie können dann nicht sagen, welches war das denn jetzt. Das heißt, damit erwischen Sie praktisch jeden beliebigen Kindprozess. Dann gibt es praktisch auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, ich warte auf einen ganz bestimmten Prozess. Ja, also wenn Sie die Prozess-ID kennen und Sie kriegen die ja beim Erzeugen mit Fork, kriegen Sie ja als Vater die Kindprozess-ID zurückgeliefert, dann können Sie praktisch sagen, ich will darauf warten, dass genau dieser Prozess fertig wird. Und über diese Gruppengeschichte kriegen Sie jetzt noch irgendwas dazwischen. Also haben nicht mehr nur diese beiden Extreme, warten auf ein völlig beliebiges Kind oder warten auf ein ganz spezielles Kind, sondern warten auf eins, was zu einer bestimmten Gruppe gehört. Und das können Sie sich zunutze machen, wenn Sie zum Beispiel sagen, also ich bin der Master-Prozess von irgendeiner großen Anwendung und ich werde im Laufe meines Bestehens werde ich irgendwie hunderte neue Prozesse erzeugen, ja, und die gehören aber zu unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Dann können Sie eben sagen, für bestimmte Aufgaben verwende ich diese Gruppe und für andere Aufgaben verwende ich eine andere Gruppe. Ja, und dann können Sie gezielt mit so einem Wait darauf warten, dass aus einer bestimmten Aktivität, sage ich jetzt mal, dass einer dieser Prozesse halt fertig wird. Ja, also erlaubt Ihnen einfach so die Granulierung zwischen alles oder eins etwas feiner zu dosieren. Und genau, also man kann auf ein Kind aus der eigenen Prozessgruppe warten oder man kann auch, wenn man den Überblick darüber hat, was es alles für Prozessgruppen gibt, dann kann man auch die Gruppennummer angeben und zwar mit einem negativen Vorzeichen, ja, damit das unterschieden werden kann von einem Prozess. Wenn Sie hier, wo dieses Minus P-Group steht, wenn Sie da eine positive Zahl reinschreiben, dann wartet das Wait-Pit auf den Prozess, der genau diese ID hat. Na, und wenn Sie einen negativen Wert reinschreiben, also minus 100 meinetwegen, dann wartet es auf irgendwas aus der Prozessgruppe 100. Ja, die Prozessgruppen-IDs sind auch positiv und das Minus deutet einfach dann darauf hin, ich will auf irgendwas aus der Gruppe warten. Das ist einfach nur die Syntax. Dieses Detail, dass Sie da jetzt da ein Minus setzen müssen und so, das müssen Sie sich nicht merken. Ich zeige Ihnen das nur, damit Sie mal gesehen haben, wie es gehen würde. Ja, und neben den Prozessgruppen gibt es eben etwas übergeordnet noch die Sessions, wo ich eben schon kurz drüber gesprochen habe. Traditionell kommt dieses Session-Konzept einfach noch aus der Zeit, als man keine grafische Oberfläche oder sowas hatte. Da hat man sich entweder an einer Konsole, ja, angemeldet an einem Rechner, wobei eine Konsole meistens ein serielles Terminal war. Also ein Terminal, ich weiß nicht, ob Sie so Dinger noch gesehen haben, irgendwo vielleicht im Museum. Ein Terminal sieht aus wie ein Computer, also Monitor, Tastatur und so weiter. Es gibt auch welche mit Maus, hat aber keine eigene Intelligenz. Ja, das hat nur die Möglichkeit, halt über eine serielle Anbindung an irgendeinen PC, der sonst wo steht, praktisch sich da anzumelden und dann auf dem richtigen Rechner zu arbeiten. Ja, früher hat man das oft so gehabt, dass man eine Maschine irgendwo stehen hatte und da hingen dann 20 Terminals dran und es waren halt wirklich Hardware-Terminals, 20 solche Geräte, die über serielle Kabel angeschlossen waren an den PC. Und wenn Sie jetzt an einem Terminal sich angemeldet haben, dann haben Sie praktisch eine Session gestartet. Und mit der Session war dann gemeint, solange Sie da an dem Ding sitzen und arbeiten, bis Sie sich wieder abmelden. Dieser ganze Vorgang. Diese Terminals benutzt man heute nicht mehr. Es gibt so X-Terminals, also grafische Terminals, wo man sich mit dem X-Window-System an irgendeinem Rechner anmelden kann. Die werden schon noch verkauft, aber diese Textmodus-Terminals, die werden wohl nicht mehr hergestellt. Sie haben unter Linux sowas Ähnliches, die virtuellen Konsolen. Wenn Sie mit Steuerung Alt F1 bis Steuerung Alt F6 mit diesen Tastenkombinationen, wenn Sie die eingeben, dann landen Sie im Textmodus und haben da ein Login-Prompt. Und das bildet praktisch dieses Konzept nach, so als ob Sie 6 Hardware-Terminals da angeschlossen hätten. Und dann gilt es auch wieder, jedes Mal, wenn Sie sich auf so einer Textkonsole anmelden, starten Sie eine Session und erst wenn Sie sich da wieder abmelden, wird die Session halt beendet. Na, und alles, was Sie in dieser Session machen, trägt dieselbe Session-ID. Das heißt also, wenn jetzt jemand der große Administrator ist und überwacht, was passiert auf der Maschine, dann kann er sehen, Sie sind da angemeldet an irgendeinem Terminal und wenn er dann ein Signal zum Beenden an alle Prozesse aus dieser Session schickt, dann hat er sie wirkungsvoll abgemeldet und alle ihre gestarteten Programme auch beendet, na, weil die alle dieselbe Session-ID haben. Das ist eben etwas feiner, als zum Beispiel zu sagen, ich beende alle Prozesse, die dem Benutzer gehören. Weil der will vielleicht nicht, dass ihre Arbeit komplett unterbrochen wird, er will sie nur aus dieser einen Session rausschmeißen. Ja, dafür kann man das verwenden. Und wenn man jetzt in der grafischen Oberfläche unter Linux arbeitet, dann funktioniert dieses Session-Konzept nicht mehr so richtig, weil jedes Mal, wenn Sie ein neues Terminal-Fenster aufmachen, starten Sie eine neue Session. Ja, von der Logik her läuft da jedes Mal eine Login-Shell in so einem Terminal-Fenster und damit haben Sie dann, obwohl Sie ja immer noch nur einmal am PC sitzen, haben Sie dann vielleicht 10 Sessions laufen. Und das, was die Gemeinsamkeit ist, das ist eben die Angabe des Terminals. Ja, klassisch war das eben das Text-Terminal. Terminal wird meistens TTY abgekürzt. Und das können Sie auch sehen in der Prozessliste. Wo haben wir das? Ich gehe da mal einfach hin. Genau. Hier können Sie sehen, wenn Sie die ganzen Prozesse sehen, da gibt es hier eine Spalte TTY. Und da stehen jetzt irgendwelche kryptischen Angaben drin. Wenn wir uns nur mal das hier angucken, dieser Teilbereich, da steht überall TTY1. Und das ist ein echtes, also was heißt echtes? Das ist eine virtuelle Konsole, da hat sich jemand im Textmodus angemeldet. Ja, und alles, was da drin passiert, das geht halt los hier mit einer Bash, unmittelbar nach dem Login, und dann sind da irgendwelche Programme gestartet worden, und die gehören alle in diese TTY1-Sitzung rein. Und wenn Sie jetzt eine von den anderen virtuellen Konsolen verwenden, es gibt eben 6 Stück standardmäßig davon, dann würden die halt TTY2, TTY3 und so weiter heißen. Und das ganze andere Zeug, was Sie hier sehen, also sowas wie PTS-2, das ist ein sogenanntes Pseudo-Terminal und jedes Mal, wenn Sie so ein Terminal-Fenster unter der grafischen Oberfläche aufmachen, dann entsteht ein neues Pseudo-Terminal. Ja. Und die Session hat eben die Eigenschaft, dass alles, was im selben Terminal läuft, praktisch dieselbe Session ist. Ja, wenn wir zum Beispiel schauen hier, hier sind eine ganze Reihe von Pseudo-Terminals, PTS2 bis PTS6. Ja, und in der Spalte links davon sehen Sie jeweils die Session-ID und die ist immer unterschiedlich, ja, weil das Zeug in mehreren Terminals läuft. Sie sehen auch die Prozesse, das sind alles nur Bashes. Ich habe da einfach, um diesen Text hier zu generieren, diese Ausgabe, habe ich einfach eine Reihe von Terminal-Fenstern aufgemacht, wo einfach dann eine Bash drin läuft und mehr passiert da nicht. Ja, und was jetzt interessant ist, ist eben zu gucken, wie die unterschiedliche Granularität von dem Zeug ist. Wenn wir uns erstmal nur die Sessions angucken, dann nehmen wir zum Beispiel mal diesen Block hier. Ich hoffe, dass Sie dieses Schwarz auf ja, bläulich, dass Sie das auch hinten noch sehen können. Hier steht überall dieselbe Zahl drin, die 10.095. Das heißt, dieses ganze Zeug gehört zu einer Session. Und wenn wir jetzt zum Vergleich mal die Prozess-IDs angucken, dann sehen wir, es gibt hier einen Prozess, der hat auch als Prozess-ID die 10.095. Das ist der erste Prozess, der diese Session praktisch eröffnet hat. Und innerhalb der Session sind dann von dort weitere Kind-Prozesse entstanden. Die haben natürlich alle eine eigene Prozess-ID, aber die Session-ID ist überall gleich. Ja, hier unten habe ich noch zwei so blaue Blöcke gemacht, wo auch jeweils die Session-ID identisch ist, also sich um dieselben Sessions handelt. Und auch da kann man wieder sehen, die Prozesse, die da drin laufen, haben natürlich alle eine eigene Prozess-ID. Und mit diesen Prozessgruppen-IDs wird das Ganze eben nochmal aufgeteilt. Und das kann man schön sehen hier an dem ersten Beispiel. Wenn Sie jetzt noch eine Spalte nach links gehen, dann sehen Sie die Prozessgruppen-IDs und da tauchen dann mehrere auf. Also es geht auch wieder los oben mit der 10.095, weil jedes Mal, wenn Sie eine neue Session beginnen oder eine neue Prozessgruppe aufmachen, dann übernehmen Sie die Prozess-ID auch als ID für was auch immer Sie da an neuer Struktur erzeugen. Ja? Das heißt also, die Prozessgruppen-ID einer neuen Gruppe ist identisch mit der Prozess-ID. Und dann kann man eben sehen, innerhalb dieser Session gibt es jetzt hier noch zwei weitere Prozessgruppen. Ja, das erste ist irgendwie hier Start der grafischen Oberfläche. Also da habe ich im Textmodus gesagt, ich will eine X-Oberfläche haben. Und dann wird das da halt gestartet. Und man sieht auch noch, hier ist noch so ein T-Kommando drin. T ist auch so ein Tool, was man so als Filter im Rahmen einer Pipeline verwendet. Und das war das ja, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn Sie Zeug in einer Pipeline aufrufen, dann gehört das immer in dieselbe Prozessgruppe. Und genau das ist hier auch passiert. Ja, also das nur so als Beispiel dafür, dass Sie erkennen können, diese Geschichte mit Prozessgruppen und Sessions, das wird wirklich benutzt. Die Sessions automatisch, einfach jedes Mal, wenn ein neuer Login erfolgt, beginnt eine neue Session. Oder wenn Sie ein Terminalfenster öffnen. Und bei den Prozessgruppen ist es so, dass Sie selber entscheiden können, wenn Sie jetzt der Anwendungsprogrammierer sind, ob Sie eine neue Gruppe eröffnen wollen oder nicht. Ja, da gibt es irgendeinen System Call, wo Sie sagen, ich mache eine neue Gruppe auf. Und dann wird in dem Moment praktisch die Gruppen-ID auf Ihre Prozess-ID gesetzt. Ja, und dann geht es halt weiter. Wenn Sie dann neue Prozesse starten, dann kriegen die potenziell auch die gleiche Gruppen-ID. Bis Sie wieder an irgendeiner Stelle sagen, ich mache wieder eine neue Gruppe auf. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann ja, wird wieder eine neue Gruppen-ID vergeben und so weiter. Okay. Dann schauen wir uns aber nur sehr oberflächlich an. Also das ist jetzt nichts, was Sie im Detail sich irgendwie merken müssten. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass die Prozesserzeugung im Kernel tatsächlich relativ komplex funktioniert. Wenn Sie feststellen wollen, wie eigentlich ein Fork funktioniert, wie das in Linux umgesetzt ist, dann können Sie da in die Sourcen reingucken und stellen dann fest, dass der Fork sich durch eine ganze Hierarchie von weiteren Funktionen im Kernel durcharbeitet. Das Fork ruft eine Funktion auf, die heißt Clone. Und Clone ist praktisch etwas allgemeiner. Also Clone kriegt bestimmte Parameter übergeben, um letzten Endes sowas wie ein Fork zu machen. Aber Clone kann auch andere Dinge tun. Wenn Sie einen neuen Thread erzeugen, dann wird auch Clone verwendet, nur mit anderen Optionen. Ich glaube, habe ich nachher noch eine Folie zu, wo man die unterschiedlichen Optionen sehen kann. Im Wesentlichen sagen Sie Clone über die Optionen sowas wie: Das neue Ding, was ich erzeuge, soll zum Beispiel eigenen Speicher haben. Ja, das wäre dann ein Hinweis darauf, dass wir in der Prozesserzeugung sind, weil Prozesse ja immer eigenen Speicherraum haben. Und wenn Sie diese Option nicht verwenden, sondern sagen, keinen eigenen Speicher, sondern den vom ausführenden Prozess übernehmen, ja, dann geht das eher in die Richtung, dass Sie einen Thread erzeugen. Und tatsächlich geht es so weit, dass Sie, wenn Sie Clone mit irgendwie ja, lustigen Parameterkombinationen aufrufen, dann können Sie damit auch Dinge erzeugen, die keinen Sinn haben. Ja? Also die weder ein Prozess sind, noch ein Thread sind. Also Sie können versuchen, sich die Optionen zum Beispiel anzugucken, die Clone verwendet, um einen neuen Prozess zu machen. Und dann ändern Sie da irgendwas dran. Ja, irgendwas, was so das Prozesskonzept kaputt macht, und dann entsteht irgendwas Neues, was halt weder das eine noch das andere ist. Macht man natürlich nicht, aber prinzipiell hätten Sie die Möglichkeit, ja, weil Sie mit Clone einfach einstellen können, was für Dinge hat das neue Objekt für sich, was hat es privat und was übernimmt es und teilt es mit dem schon vorhandenen Prozess. Dieses Clone ruft dann etwas auf, das DoFork heißt, was auch immer das macht. DoFork ruft unter anderem Copy Process auf und in Copy Process passieren jetzt eine Reihe von Sachen. Es wird erstmal ein neuer Stack erzeugt und wichtig vor allem ein neuer Task Struct Eintrag. Ja, und das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, ich hatte ihn ja schon gesagt, Linux behandelt Prozesse und Threads im Grunde gleich. Ja, also die stehen in derselben Prozessliste, also in dieser Taskliste praktisch drin. Und da das Copy-Prozess in jedem Fall aufgerufen wird, egal ob Sie einen neuen Prozess oder einen neuen Thread erzeugen, kriegen Sie praktisch immer einen neuen Eintrag in dieser Taskliste. Das Kind wird dann auf den Status Task Uninterruptible gesetzt. Das ist ein spezieller Status, wo der Prozess schläft und dieser Schlaf auch nicht unterbrochen werden kann. Das dient einfach dazu, dass in der Phase der Prozesserzeugung nicht auf einmal versehentlich der Scheduler diesen Prozess auswählt und aktiviert, na, während er noch erzeugt wird. Das wäre irgendwie ungünstig, wenn Sie angefangen haben und erst die Hälfte der Metadaten oder Verwaltungsinformationen für den Prozess erzeugt haben, der so im Entstehen ist und auf einmal wird er vom Scheduler auf die CPU geschoben. Ja, dann würden unvorhersehbare Dinge passieren. Deswegen muss der in einem Zustand sein, wo er auf keinen Fall laufen kann. Und das ist einfach ein Zustand, der so der härteste ist. Dem wird da nichts passieren. Gut, dann werden irgendwelche Flags übernommen. Wesentlich ist hier fork no exec. Fork no exec bedeutet, dass Sie einen Fork gemacht haben und hinter dem Fork nicht direkt ein exec kommt. Ja, weil wenn direkt ein exec hinterherkommt, dann kann man sich das Kopieren von Speichern, ja, vom Speicher kann man sich ersparen. Sage ich gleich noch was zu. Mit getpip wird eine neue Prozess-ID geholt. Das hatten wir schon besprochen. Wenn Sie praktisch die ersten 32.000 noch was Prozess-IDs aufgebraucht haben, dann wird die Suche etwas aufwendig, weil dann müssen Sie wieder bei 0 praktisch anfangen, weil 32.706 oder so ist die höchste vergebbare Prozess-ID. Und dann muss man ab 0 praktisch wieder gucken, welche Prozess-IDs sind denn eigentlich frei. Ja, also da kann man nicht einfach sagen, ID gleich ID plus 1 und dann den Wert nehmen, sondern da muss man halt schauen, welche sind vergeben und welche nicht. Und abhängig davon, was Sie jetzt für Clone-Parameter haben, wird auch so Zeug wie offene Dateien, Signal-Händler, da werden wir später noch drüber sprechen, was Signale eigentlich sind, aber wenn Sie mit Signalen arbeiten, dann muss in einem Prozess auch jeweils eine Behandlungsroutine verankert sein, die mit dem Signal was anfangen kann. Das kennen Sie vielleicht aus Java, da kann man sowas auch machen. Die Speicherbereiche und so weiter, das wird entweder kopiert, also eine identische Kopie davon angelegt, oder es wird so eingerichtet, dass beide, also der neue und der alte Prozess oder was auch immer es dann ist, dass die auf dieselben Datenstrukturen zugreifen. Ja, das war das, was ich eben meinte, diese Universalität des Clone-Aufrufs. Und dann passiert noch was aus Fairnessgründen, dass man sagt, der Prozess, der Fork gemacht hat, ja?
Aber ich dachte, Prozesse haben immer einen getrennten Speicher.
Prozesse ja, aber da Sie Klonen auch verwenden können, um neuen Thread zu erzeugen, gibt es eben da die Möglichkeit zu sagen, keinen getrennten Speicher.
Ja, dann ist es ja kein Prozess mehr nach der
Umgebung. Dann ist es kein Prozess mehr. Deswegen winde ich mich immer um das Wort Prozess und sage, das Objekt, das Ding, was Sie da erzeugt haben. Also vom Prinzip spreche ich gerade über die Prozesserzeugung und könnte einfach sagen, wenn es nicht einen Prozess macht, dann ist es halt eine andere Geschichte. Aber ich sage an der Stelle allgemein, was in der Funktion passiert, weil dieses Copy-Process, auch wenn es Process im Namen hat, wird auch dann ausgeführt, wenn Sie einen neuen Thread erzeugen. Ja? Nur, dass Sie dann nicht über Fork da reingekommen sind, sondern über, was weiß ich, pthread create und das ruft dann wieder irgendwelches anderes Zeug auf. Und dann landen Sie am Ende auch irgendwo in Copy-Process, aber die Funktion weiß dann, dass sie gerade dabei ist, einen Thread zu erzeugen. Ja, und dann wird sie halt andere Parameter verwenden und eben zum Beispiel den Speicher nicht duplizieren. Ja, und was dann passiert ist, die verbleibende Rechenzeit, die wird aufgeteilt, das ist so eine Fairness-Geschichte, weil man praktisch sagen kann, naja gut, wenn der Prozess sich verdoppelt, Was macht man jetzt? Darf der noch seinen Rest Rechenzeit, den er noch hat, bis er aufhören muss, darf er das noch zu Ende rechnen oder so? Und was ist dann mit dem Neuen? Fängt er bei Null an oder so? Und die sagen dann halt hier in dem Fall, es wird einfach halbiert und jeder von den beiden Prozessen kriegt die Hälfte der restlichen Rechenzeit. Danach wird der neue Prozess aufgeweckt und auch direkt gestartet. Und zwar wird es so gemacht, dass der Kindprozess vor dem Vaterprozess drankommt, ja, weil es nämlich sein könnte, dass das Kind gar nicht normal weiterarbeitet in seinem neuen Prozess, sondern dass es direkt ein Exec macht und ein fremdes Programm nachlädt. Und wenn das passiert, dann kann man sich praktisch das Kopieren von dem Speicher, kann man sich praktisch sparen. Und dazu will ich Ihnen aber kurz sagen, was da passiert. Ja, nehmen wir an, das ist der Speicherbereich von Prozess 1. Ja, das ist der Speicherbereich von Prozess 1 und wir haben jetzt den Prozess 2 gerade erzeugt. Dann würden wir erwarten, dass hier eine identische Kopie von dem Speicher angelegt wird, damit die beiden Prozesse halt unabhängig arbeiten können. Ja, das ist ja das, was man erwartet, weil Prozesse haben ja alle separaten Speicher. Jetzt ist natürlich so, wenn ich hingehe und in dem Moment, wo ich den Fork bearbeite, wenn ich sofort die Kopie von dem Speicher mache, da bin ich ja ein bisschen mit beschäftigt. Also ich muss halt, das kann ja viel Zeug sein, ich muss das alles auslesen und halt kopieren. Ja? Wenn der Prozess vielleicht ein ganzes Gigabyte RAM irgendwie verwendet und ich mache eine Kopie davon, dann muss ich ein Gigabyte RAM irgendwie hin und her kopieren, vielleicht sogar anfangen auszulagern auf Festplatte und so weiter. Das ist teuer. Und jetzt ist es aber oft der Fall, dass der neu erzeugte Prozess diesen Speicher gar nicht nutzen wird, also die Inhalte da drin, sondern er macht direkt einen Exec, weil sie nämlich in der Situation sind, dass sie einfach ein externes Programm starten wollen, ja, irgendein Ding, was auf der Platte liegt, und das machen sie immer über eine Kombination aus Fork und Exec. Und das heißt, in dem Moment, wo der Exec kommt, wird das hier überschrieben. Ja, also die Inhalte des kopierten Speichers werden praktisch verworfen und es wird das Programm, das Binary von der Platte nachgeladen, wird da irgendwo reingeschrieben und die Daten, die sind weg. Ja, also die werden nicht wirklich genullt oder so, da wird was in den Tabellen einfach angepasst. Aber jedenfalls war die ganze Kopiererei für die Katz. Und damit das nicht passiert, geht man zunächst mal hin und lässt den zweiten Prozess speichermäßig auch auf den ersten zeigen. Ja, das heißt, obwohl ich einen Fork gemacht habe, teilen sich die beiden Prozesse zunächst den Speicher. Und was ich dann außerdem noch mache, ich vermerke irgendwo in diesen beiden Prozessen Copy on Write. Kopieren beim Schreiben. Das ist ein Flag, was ich in der Prozesstabelle halt irgendwo vergeben kann. Das ist in beiden Prozessen gesetzt, in P1 und in P2. Und das bewirkt Folgendes. Falls ich jetzt doch keinen Exec mache, sondern die beiden Prozesse wirklich weiterarbeiten, haben eine Fallunterscheidung gemacht und erledigen jetzt einfach unterschiedliche Aufgaben, nutzen aber im Prinzip denselben Speicher. Ja? P2 glaubt, er hat eine Kopie von P1 gekriegt. Tatsächlich hat er den noch nicht gekriegt. Solange die beiden nur lesend zugreifen auf den Speicher, ist das egal. Ja, lesen macht nichts. Also solange beide nur lesen, habe ich ja keine Veränderung am Speicher und es ist praktisch in Ordnung, denselben Speicher nutzen zu lassen. Aber in dem Moment, wo der erste Prozess, egal welcher von beiden, eine Schreiboperation auf den Speicher macht, also irgendwas verändert, in dem Moment muss ich doch hingehen und tatsächlich die Kopie machen. Ja, also wenn das soweit ist, dann entsteht wirklich diese Kopie und dann muss P2 eben diesen neuen Speicher nutzen und ab dann sind auch wirklich unterschiedliche Inhalte in den Speicherbereichen drin, ja, durch den ersten Schreibvorgang in den Speicher rein. Das heißt, ich habe an der Stelle, wenn das so läuft, habe ich erstmal nichts verloren. Ich habe nur dieses Kopieren der Speicherbereiche ein bisschen verzögert. Ja, das findet einfach etwas später statt, nämlich beim ersten Schreibzugriff. Wenn ich aber doch den Fork gemacht hätte, dann wird diese Zuordnung, dass der P2 auch den Speicher von P1 nutzt, wird auch aufgehoben und es wird halt das Programm nachgeladen. Und ab dem Moment gehen die natürlich sowieso völlig getrennte Wege, weil es nicht mal mehr dasselbe Programm ist. Aber es ist dadurch vermieden worden, den kompletten Speicher von dem ersten Prozess zu kopieren. Ja, also das ist eine Performance-Geschichte. Man würde das nicht machen, wenn diese Fork-Exec-Kombination selten wäre. Ja, aber es ist so, dass eigentlich das die häufigere Anwendung ist, dass unmittelbar auf den Fork ein Exec folgt. Und warum jetzt die Reihenfolge, dass das Kind vor dem Vater dran ist? Naja, wenn ich den Vaterprozess zuerst laufen lassen würde, was würde dann passieren? Ja?
Er könnte gleich im Anschluss einen Speicher schreiben und dann würde angefangen werden, den zu kopieren.
Genau. Ja, also obwohl vielleicht der zweite Prozess ein Exec macht, der Sohnprozess, wenn ich den Vater zuerst laufen lasse, dann würde ich damit potenziell diese ganze Kopiergeschichte anstoßen, würde dann irgendwann das Kind dran nehmen und dann merken, naja, er macht ja doch nur ein Exec. Ja, dann hätte ich aber verloren, weil in dem Moment wäre die Speicherkopiererei schon passiert. Und dadurch, dass ich das Kind zuerst ausführe, kann ich eben sicherstellen und gucken, ob der nächste Befehl, den der macht, wirklich ein Exec ist. Und wenn das ist, dann ist eben gut und ich habe mir die Kopiererei gespart. Ja? Gute Frage. Noch interessanter ist, dass ich meine, ich habe das mal irgendwann ausprobiert und bei Tests, die ich gemacht habe, ist der Vater zuerst ausgeführt worden. Ja, also das ist sozusagen die Theorie, so soll es sein, um die Performance zu verbessern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich so gemacht wird. Also ich habe irgendwann mal damit rumgespielt, einfach um zu gucken, was passiert da. Und ich meine, dass da in meinen Tests der Vater sogar zuerst gelaufen ist. Ansonsten könnte man natürlich sicherstellen, dass auf jeden Fall der Vater nach dem Kind ausgeführt wird, indem man den Vater einfach blockiert und irgendwie einen Timer einstellt, dass er erst kurze Zeit später wieder aktiviert werden kann. Also da kann man sicher irgendwas so hinbiegen, dass das auch auf dem Mehrkernsystem funktioniert. Ja, die Frage ist auch bei der Mehrkerngeschichte, wie viele Scheduler sie haben. Der Scheduler trifft ja die Entscheidung, wer als nächster drankommt. Und sie können ein Mehrkernbetriebssystem so machen, dass der Scheduler auf jedem Kern läuft. Ja, und praktisch autonom jeweils diese verschiedenen Scheduler sich irgendeinen freien Prozess holen und laufen lassen. Oder Sie können auch sagen, das ganze Betriebssystem läuft eigentlich nur auf dem ersten Kern und übernimmt global für alle Kerne oder alle Prozessoren das Scheduling. Ja, wenn Sie die Variante haben, dass Sie global einen einzigen Scheduler haben, der das Ganze verteilt, dann haben Sie natürlich gar kein Problem, ja, weil der Scheduler halt weiß, was er tun soll. Wenn Sie das anders machen, dass das Betriebssystem praktisch verteilt auf allen Kernen läuft, dann müssten sich die Scheduler irgendwie koordinieren. Ja, das heißt, da müssen Sie irgendwo in die Prozesstabelle einen Hinweis reinschreiben, dass der eine Prozess vor dem anderen kommen muss, damit das die anderen Scheduler auch beachten können.
Ja. Wenn ich jetzt den Fork mache, dann bekomme ich ja als Rückgabewert entweder 0, also im Kundenprozess 0, und so schreibe ich ja dann eine Variable,
ja,
und kann es nicht auch dann, also das würde doch den Copy and Write auslösen, oder nicht?
Ja, wenn Sie das in eine Variable schreiben, dann lösen Sie das aus, aber wenn Sie vorhaben, ein Exec zu machen, dann machen Sie nur sowas wie if fork Exec. Ja. Ich weiß jetzt nie, ob ich fork gleich 0 oder fork, also ich weiß nie, was passiert, wenn ich den Vergleich weglasse, aber vom Prinzip so in der Art. Also wenn Sie nicht vorhaben, in beiden Prozessen weiterzuarbeiten, ohne ein Exec zu machen, dann schreiben Sie das in der Regel nicht in eine Variable rein, weil Ihnen das nichts bringt. Ja. Okay. Ja, und dann eben zu den Threads. Also das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die Threads verwenden dieselben Datenstrukturen, was die Verwaltung angeht, wie die Prozesse. Und deswegen kann man sagen, im Grunde ist ein Thread auch aus Linux-Sicht nichts anderes als ein Prozess, nur mit dem Unterschied, dass eben verschiedene Ressourcen jetzt geteilt werden. Und wichtig ist dabei vor allem der Speicher, ja, weil bei einem klassischen Thread, das, was Sie erwarten von einem Thread, haben eben alle Threads, die zu einem Prozess gehören, teilen sich denselben Speicher. Und das ist eben eine der Optionen, die Sie bei Clone angeben können, ob der Speicher dupliziert werden soll oder nicht. Und wenn Sie halt Thread erzeugen, dann sagen Sie eben Speicher nicht duplizieren, wir teilen uns das. Und sowas wie offene Dateien, das wird zum Beispiel auch geteilt. Das können Sie aber auch bei Prozessen haben. Also wenn Sie eine Prozesskopie haben, dann haben auch beide Prozesse anschließend Zugriff auf die offenen Dateien. Ja, und für den Kernel ist halt wichtig, für den Linux-Kern, dass egal, ob Sie einen neuen Thread oder einen neuen Prozess machen, das Zeug taucht in dieser allgemeinen Taskliste auf und der Scheduler später guckt sich auf Thread- und Prozessbasis das Ganze gleichzeitig an. Also der wählt irgendwas in der Liste aus und das könnte ein Thread sein, das könnte aber auch ein Prozess sein. Und da macht jedes Betriebssystem, das Threads kennt, kann halt unterschiedlich vorgehen. Zunächst mal rechts sehen Sie das Modell bei Linux. Ja, da haben Sie praktisch diese doppelt verkettete Liste von Prozessen und Threads, da steht alles drin. Und hier sehen wir am linken Rand einen Prozess P1, der nicht aus mehreren Threads besteht, der alleine ist. Der hat halt einen Eintrag in dieser Taskliste. Und dann kommt da etwas, das sind diese T21 bis T23. Das sind jetzt drei Threads, die zusammen einen Prozess ergeben. Und die tauchen einfach als drei Einträge in der Liste auf. Und wenn man in diese Task-Struct-Einträge reinguckt, dann sieht man natürlich, dass diese drei Threads eine gemeinsame Prozess-ID haben. Ja, also die Zusammengehörigkeit kann schon erkannt werden, aber die werden eben prinzipiell erstmal alleine behandelt. Und hier hinter kommt jetzt noch ein Prozess P3 und dann nochmal ein Prozess, der aus zwei Threads besteht. So verwaltet Linux das Ganze. Und im Gegensatz dazu gehen andere Betriebssysteme hin und verwalten in der Prozessliste wirklich nur die Prozesse und merken sich da drin, ob die Prozesse Threads haben oder nicht. Also das ist jetzt dieselbe Situation, was die Prozesse und ihre Zerlegung in Threads angeht, wie im rechten Bild. Nur, dass Sie sehen, die Prozessliste besteht nur aus vier Prozessen. Und wenn es keine Threads gibt, dann steht da im Kontrollblock praktisch irgendwo ein Nullzeiger drin, um zu sagen, es gibt keine Threads hier drin. Und in dem Fall, wo es welche gibt, wird praktisch eine neue Liste aufgemacht mit einer anderen Art von Kontrollblock. Das sind dann spezielle Thread-Kontrollblöcke, die anders aussehen als die Prozesskontrollblöcke. Ja, ich glaube, Solaris würde das zum Beispiel so machen. Ja, das heißt, das sind im Wesentlichen die beiden Möglichkeiten, die Sie haben. Sie können sagen, ich behandle die Dinger als gleichartig, ja, weil sie viele Gemeinsamkeiten haben, Prozesse und Threads, oder Sie sagen, ich behandle die als was Unterschiedliches. Und das hat dann halt auch Konsequenzen darauf, wie sowas wie ein Scheduler zum Beispiel funktioniert. Weil wenn Sie hier jetzt sagen wollen, wer ist der nächste Prozess oder Thread, der laufen soll, dann würden Sie hier in dem linken Modell eher einen Blick auf die Prozesse haben und dann vielleicht einen Prozess auswählen, der als nächster laufen soll und erst dann reingucken und sagen, aha, der besteht aus mehreren Threads, dann wähle ich in einem zweiten Schritt einen der Threads aus. Ja, das müssen Sie sich dann irgendwo merken, welcher Thread innerhalb von diesem Prozess als letzter gelaufen ist und so weiter. Ja, und als letztes eben die Thread-Erzeugung, die läuft auch über diese Clone-Funktion, die wir eben schon gesehen haben, mit der man Prozesse erzeugen kann. Und was da jetzt rauskommt, hängt einfach davon ab, was für Aufrufparameter Sie in dieses Clone reinpacken. Und wenn man zum Beispiel sich das hier anschaut, wenn man einen Fork macht, dann wird Clone mit dieser übersichtlichen Parameterliste aufgerufen. Das sickchild hat was damit zu tun, dass wenn das Kind also das wird ja ein Kindprozess erzeugt und wenn der terminiert, dass dann ein Signal an den Vaterprozess gegeben wird. Das ist wieder der Zusammenhang mit dieser Zombie-Geschichte. Kindprozesse, die beendet werden, können ja ihren Rückgabewert an den Vater zurückgeben. Und bei Threads funktioniert es anders. Deswegen haben wir da dieses Sick Child nicht drin. Dafür haben wir hier verschiedene andere Sachen drin. Clone, VM, zum Beispiel. Clone VM sagt, dass der Speicher geteilt werden soll, dass der nicht kopiert werden soll, sondern dass beide den gemeinsam benutzen und eine Reihe weiterer Sachen sind hier noch da, so allgemeine Informationen, Arbeitsverzeichnis und so weiter, offene Dateien und die Händler, das wird alles gemeinsam benutzt. Ja, um vielleicht mal den Unterschied klar zu machen, ob ich sowas wie Händler für offene Dateien, ob ich die kopiere oder ob ich nur auf dasselbe Ding zeige. Ja, das macht schon einen Unterschied. Wenn Sie zum Beispiel einen Prozess haben, der hat eine Datei zum Lesen geöffnet und jetzt macht der einen Fork, dann kriegt der Kind-Prozess auch dieses Handle auf die geöffnete Datei. Ja, aber er kriegt eine Kopie von dem Handle. Und jetzt können Sie Folgendes machen, Sie können in dem Vaterprozess die Datei schließen. Dann ist die im Vater nicht mehr geöffnet. Wenn Sie versuchen, nochmal aus der Datei zu lesen, im Vaterprozess kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass die Datei geschlossen ist. Im Kindprozess, den Sie erzeugt haben, haben Sie noch nicht Close aufgerufen. Und weil Sie eine echte Kopie von diesem Dateihandle erzeugt haben, ist für den Kindprozess die Datei noch auf. Also der darf weiter aus der Datei lesen. Und zu einem anderen Zeitpunkt sie dann vielleicht schließen. Ja, die Entscheidung, wann die Datei geschlossen wird, die wird dann unabhängig in beiden Prozessen getroffen. Wenn Sie das Ganze hingegen mit einem Thread machen, ja, dann wird keine Kopie von diesem Dateihandle erzeugt, sondern Sie benutzen einfach dasselbe Ding mit, ja, was schon in dem ursprünglichen Prozess genutzt wurde. Das heißt, wenn Sie das gemacht haben und in dem erzeugten Thread die Datei schließen, dann ist die Datei für den gesamten Prozess geschlossen. Dann kann keiner der anderen Threads mehr aus der Datei lesen. Ja, das ist der Unterschied. Weil im Prinzip ist ja so ein Handle ist ja nur irgendein Wert eigentlich, ein Integer oder so, der einem sagt, wo finde ich jetzt die Informationen über eine offene Datei. Aber beim Prozesskopieren wird eben auch die ganze Verwaltungsinformation für die geöffnete Datei wird komplett kopiert. Das ist dann nicht nur eine Zahl, sondern das ist etwas mehr. Ja, das ist dann auch die Information, welche Datei ist das, ja, Pfadname und so weiter, vielleicht eine aktuelle Leseposition, dieses ganze Zeug. Gut, das ist das Prozesse- und Threads-Thema gewesen. Ich sage es immer wieder dazu, das ist relativ kurz als Einführung, weil halt in allem, was anschließend noch kommt, wir auch immer wieder über Prozesse und Threads sprechen werden. Also das Thema ist noch nicht durch, nur im Rahmen von diesem Kapitel oder so haben wir das jetzt halt. Nach der Pause fangen wir dann an, über Interrupts zu sprechen. Wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen sozusagen erstmal abschließen zu Prozessen und Threads, haben wir jetzt die Gelegenheit. Dann gehen wir jetzt in die Pause. Es wird gerade 46, also Pause bis 51.